Guten Abend, liebe Geschwister. Also angekommen. Die Bahn bringt dann immer zum Ziel. Ja, nur ist die Frage, wann. Ja. Also, ich freue mich, dass ich wieder hier bin und heute Abend diesen Gottesdienst halten darf oder die Predigt oder den Vortrag, wie immer man will. Ich habe heute Abend zum Thema die Heilung des Blindgeborenen nach Johannes 9, die Verse 1 bis 41. Ich lese jetzt gleich dann das ganze Kapitel vor. Ich möchte auch noch einfach vorausschicken, das ist mir schon viele Jahre ein Anliegen, diese 8 Wunder im Johannesevangelium auszulegen. Und ich war ja bei Ihnen 2012, da habe ich über Bethesda gesprochen. Dann die Speisung der 5000, die haben wir schon, 2016. Die Gesundmachung der Wasser von Jericho, das war 2022. Und die Hochzeit zu Kana war letztes Mal. Es fehlen jetzt noch der Lazarus und Petri Fischzug und der königliche Beamte. Und dann gibt es noch einen kleinen, da habe ich auch als Wunder gezählt, dass die sofort an Land waren, damals nach der Speisung der 5000. Einfach, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Natürlich, auch mir muss das Wort aufgeschlossen werden, anders geht es nicht. Ich lese jetzt das ganze Kapitel 9 von Johannes, von 1 bis 41, Johannes Kapitel 9. Und als er, also Jesus, vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt, ganz wichtig. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern auf dass die Werke Gottes an ihm geoffenbart werden würden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spitzte er auf die Erde und bereitete einen Kot aus dem Speichel und strich den Kot wie Salbe auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich in dem Teiche Siloam, was verdolmetscht heißt, gesandt. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Die Nachbarn nun, die ihn von früher her gesehen hatten, dass ein Bettler war, sprachen, ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere sagten, nein, sondern er ist ihm ähnlich. Andere sagten, nein, und er sagte, ich bin's. Sie sprachen uns ihm, wie sind deine Augen aufgetan worden? Er antwortete und sprach, ein Mensch genannt Jesus, bereitete einen Kot und salbte meine Augen damit und sprach zu mir, geh hin nach Siloam und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm, wo ist jener? Er sagt, ich weiß es nicht. Sie führen ihn, den einst Blinden, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, als Jesus den Kot bereitete und seine Augen auftat. Nun fragen ihm wiederum auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Er aber sprach zu ihnen, er legte einen Kot auf meine Augen und ich wusch mich und ich sehe. Da sprachen etliche von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es war Zwiespalt unter ihnen. Sie sagen nun wiederum zu dem Blinden, was sagst du von ihm, weil er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Jesus ist ein Prophet. Es glaubten nun die Juden nicht von ihm, dass er blind war und sehend geworden ist, bis dass sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen, ist dieser euer Sohn, von dem ihr sage, dass er blind geboren worden ist? Wie sieht er denn jetzt? Seine Eltern antworteten ihn und sprachen, wir wissen, dass dieser Sohn unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie er aber jetzt sieht, wissen wir nicht. Oder wer seine Augen aufgetan hat, wissen wir nicht. Er ist mündig, fragt ihn. Er wird selbst über sich reden. Dies sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten, denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, Jesus als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Deshalb sagten seine Eltern, er ist mündig, fraget ihn. Sie riefen nun zum zweiten Mal den Menschen, der blind war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete er, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Und sie sprachen wiederum zu ihm, was hat er dir getan? Wie tat er deine Augen auf? Er antwortete ihnen, ich habe euch doch schon gesagt und ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es nochmals hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Sie schmähten ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Moses geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, hierbei ist es doch wunderbar, dass ihr nicht wisset, woher er ist, und er hat doch meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er, sagt der Blinde. Von Ewigkeit her ist nicht erhört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen aufgetan hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Sie antworteten ihm und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns. Und sie warfen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten. Und als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, und wer ist es, Herr, auf das ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und er huldigte ihm. Wir müssen noch weitermachen. Und Jesus sprach, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, auf dass die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Und etliche von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so würdet ihr keine Sünde haben. Nun ihr aber sagt, wir sehen, so bleibt eure Sünde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jetzt sind wir fertig. Wer nicht durch die Tür der Schafe durchgeht. Das ist das neue Kapitel, 10. Kapitel. Also der letzte Vers noch einmal. Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so würdet ihr keine Sünde haben. Nun ihr aber sagt, wir sehen, so bleibt eure Sünde. Hier geht es um etwas ganz anderes als bei der Heilung des blinden Bartimäus in Markus 10, Vers 47 und andere Stellen. Noch synoptisch gibt's das. Dort schrie der Blinde nach Jesus, dem Sohn Davids. Denn der Sohn Davids kann der Blinden Augen auftun. Und diese Bitte wird sich im tausendjährigen Reich, ich sage mal gerne Millennium, erfüllen. Wer ihn bittet, wird geheilt werden. Hier in Johannes 9 ist die Situation ganz anders. Jesus geht auf den Blinden zu, ohne dass dieser vorher zu ihm ruft. Es ist also eine selbstständige messianische Handlung. Und bevor ich weitermache, muss ich noch darauf hinweisen, dass die Heilung eines Blinden in der Rabbinen, die Heilung eines Blinden in den Augen der Rabbinen eine Aufgabe und Tat des Messias ist. Einst schickte Johannes der Täufer zu Jesus und fragte nach seiner Messianität. Matthäus 11,3. Bist du der Kommende oder sollen wir eines anderen warten? Da war er wohl im Gefängnis. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Nummer 1. Blinde werden aufgetan und Blinde werden sehend und Lahme wandeln. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt. Und Armen wird gute Botschaft verkündigt und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Das erste Zeichen des Messias ist, dass er der Blinden Augen auftut. Und wie der Blindgeborene sagt, dass einer sogar einen Blindgeborenen heilt, nicht einer, der halt mal irgendeine Augenkrankheit hatte. Das ist gewaltig. Der Sehend gewordene bestätigt es später mit den Worten, Johannes 9,32, also schon in der zweiten Hälfte des Kapitels, von Ewigkeit her ist es nicht erhört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen aufgetan hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Jesus hat seine Messianität bewiesen, aber die Pharisäer, weil sie verstockt waren, die Juden haben es nicht akzeptiert. Das Neue Testament widmet ein ganzes Kapitel diesem Vorgang, das muss doch eine Bedeutung haben. Ganz Kapitel 9, nur von den Blindgeborenen. Doch nun, was bedeutet das alles? Hier geht es um die Heilung des blinden Israel. Das ist das Modell, der Blindgeborene ist das Modell auf die Heilung des blinden Israel. Es ist von Geburt blind. Es kann das Göttlich-Geistliche nicht erkennen. Und es ist auch unfähig, ihn, Jesus, zu erkennen. Dazu zunächst Römer 11, Vers 8, ab Vers 7. Was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Aber die Auswahl hat es erlangt. Also gehören auch wir dazu. Die übrigen aber sind verstockt worden, wie geschrieben steht. Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen, und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Das ist ein Zitat aus 5. Mose 29, Vers 4 und auch noch ein Stück aus Jesaja 29, Vers 10. Ich lese nun den zentralen Vers zu dieser Geschichte, blindes Volk von Geburt an, 5. Mose 29, Vers 4. Aber Yahweh hat euch nicht ein Herz gegeben zu erkennen und Augen zu sehen und Ohren zu hören bis auf diesen Tag. Der hat ihnen das gar nicht gegeben. Das ist damit gemeint. Dann lesen wir in Jesaja 29, Vers 10. Denn Yahweh hat einen Geist tiefen Schlafes über euch ausgegossen und er hat eure Augen verschlossen, die Propheten und eure Seher hat er verhüllt. Israel ist unfähig, ihn zu erkennen und hat ihnen Augen gegeben, mit denen sie nicht sehen können und Ohren, mit denen sie nicht hören können. Dieses Volk ist blind geboren. Es wird im Neuen Testament dargestellt durch diesen Blindgeborenen. Das ist der Hintergrund dieser Geschichte. Alle sind sie blind. Die Wächter sind blind, Jesaja 56, Vers 10. Die geistlichen Führer sind blind. Das erkennen wir ganz besonders aus Matthäus 23. Pharisäer sind dort angesprochen, aber auch dreimal die Juden. Und das ganze Volk ist blind, Jesaja 43, Vers 8. Führe heraus das blinde Volk, das Augen hat, und die Tauben, die doch Ohren haben. Der Vers wird uns am Schluss nochmals beschäftigen. Das ist gerade schon eine Verheißung. Das Volk hat Augen. Es muss nur der Gott Israel sie anrühren, öffnen und heilen. Dazu muss es allerdings glauben und ihn erkennen. Das ist wichtig. Darum geht es in der Geschichte. Jesus geht auf den Blindgeborenen zu und heilt ihn. So wird Jesus einmal auf sein Volk zugehen und sehend machen. Das ist seine zukünftige messianische Aufgabe. Er wird aber nicht bei Israel stehen bleiben, das muss ich auch hinzufügen, sondern er wird auch den Völkern die Augen auftun. Wann wird das geschehen? Wie bei allem, nochmal zu Israel, was Israel betrifft, beginnt das mit der Errichtung des Millenniums oder tausendjährigen Reiches. Dann wird das Volk sehend, aber nur das lebendig hineingehen darf, die anderen nicht. Und die durch die erste Auferstehung hinein dürfen, werden sowieso sehend sein. Das hat sie ja bei der ersten Auferstehung dabei. Alle, die im Totenreich bleiben, werden noch nicht sehend. Sie erleben zwar Sacharja 12, Vers 10, Jesus kommt wieder und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Aber das ist noch lange nicht sehend. und der Blinden Augen auftun. Oder Offenbarung 1,7. Siehe, er kommt mit den Wolken, dieses wunderbare Vers. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen. Das wird geschehen, aber der blinden Augen muss erst noch richtig aufgetan werden. Mit dem Sehen allein ist das noch nicht getan. Also noch einmal, das ist aber noch nicht die Öffnung der Augen in der Begegnung mit dem Auferstandenen. Auch jetzt kommt die Nation da dran. Auch die aus den Nationen, die hinein dürfen ins tausendjährige Reich, werden sehend werden. Nicht aber die fernen Nationen, die nur von ihm gehört haben. Aber im tausendjährigen Reich läuft Verkündigung. Man denke nur an Markus 16, an den Missionsbefehl, Matthäus 28, Vers 19 und 20, wo allerdings das Wort Glauben nicht vorkommt, oder an Markus 16, 15 und 16. Geht hin in den ganzen Kosmos und predige das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Wer also das durch den Dienst der Apostel erlebt, der wird zählt. Dies wird alles erst seine Fortsetzung auf der neuen Erde erhalten. Das ist dann die Zeit der Zurechtbringung. Hebräer 9, Vers 10, ein Wort, das ich überaus liebe. Das ist der Kairos, der Diotosis, die Zeit des Durchrichtigmachens und des Zurechtbringens, einfacher ausgedrückt. Die Zeit des Zurechtbringens. Hebräer 9, Vers 10. Doch kehren wir zu unserem Geschehen zurück. Es geht dabei auch um eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Allerdings werden sie auch dreimal Juden genannt, denn als sie ihn später aus der Synagoge hinauswarfen, können das nicht alleine die Pharisäer gewesen sein. Doch die direkten Ansprechpartner waren die Pharisäer. Und da fragen sie ihn, Johannes 9, Vers 41, der letzte Vers in Johannes Kapitel 9, sind wir etwa auch blind? Da antwortet ihnen Jesus, dass sie von sich sagen, sie wären sehend, doch weil sie blind sind und behaupten, sehend zu sein, deshalb bleibt ihre Sünde auf ihnen. Lest nochmal den Text. Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so würdet ihr keine Sünde haben. Nun, ihr aber sagt, wir sehen, so bleibt eure Sünde. Das muss auch noch durchgerichtet werden. Die müssen eben auch noch Jesus begegnen und ihn verstehen und sehend werden. Wird auch kommen. Im großen Kapitel der Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, das ist ja bekanntlich Matthäus 23, nennt Jesus sie blinde Leiter, zweimal, ab Vers 16, sowie Toren und Blinde, zweimal, ab Vers 17. Und einmal spricht er vom blinden Pharisäer in Vers 25. Die Pharisäer waren blind und da sind sie bis zum heutigen Tag. Die orthodoxen Juden sind keine geistlichen Leiter, sondern sind Traditionalisten und was sonst noch alles für Wörter und Ausdrücke für diese Ultraorthodoxen finden kann. Absolut keine geistlichen Leiter. Im Gegenteil, das Volk hasst sie, weil sie so hart sind in ihren Urteilen. Zum Beispiel das Oberrabbinat, wo man heiraten muss und so weiter. Das ist eine sehr gefürchtete Einrichtung. Deshalb gehen viele beim Heiraten nicht zum Oberrabbinat, weil beim Scheiden gibt es Riesenprobleme, sondern die gehen nach Zypern und machen eine bürgerliche Hochzeit, kommen wieder zurück. Da brauchen sie sich nicht scheiden lassen für Oberrabbinat. Das nur so zur Vertiefung von diesem Thema. Die sind alle noch blind, die haben alle noch keinen Durchblick. Hinzu kommt, dass heute eine Decke auf ihren Augen liegt. Sie können Jesus und sein Wort überhaupt nicht erkennen. So lesen wir in 2. Korinther 3, Vers 14 noch viel weniger das, was Paulus gesagt hat. Deshalb halte ich es für eine Fehlentwicklung, Rabbinen als Hintergrundinformanten zu christlichen Veranstaltungen einzuladen. Das habe ich 2 bis 3 Mal erlebt. Wir müssten sie belehren und nicht sie uns. Die vielen Bücher, da kommen von Rabbinen und Hintergrund, der jüdische Hintergrund des Paulus, des Evangeliums, da kann man die Hälfte alles wegstreichen. Die können uns keine Information geben. In der Tat, wir könnten sie in die Tasche stecken. Das ist ein bisschen sehr arrogant, was ich jetzt sage, weil sie mehr vom Talmud her leben als von der Bibel. Das ist Tatsache. Die leben vom Talmud, nicht von der Bibel. Doch 2. Korinther 3, Vers 14 signalisiert auch das Ende. Aber ihr Sinn ist verstockt worden. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt beim Lesen des alten Bundes dieselbe Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Moses gelesen wird, liegt die Decke auf ihren Herzen. Wenn es aber zum Herrn umkehren wird, so wird die Decke weggenommen. Muss umkehren. Ich bringe eine kleine Geschichte. Habe ich gestern, Freitag erlebt. Freitag war gestern. Ich nenne sie mal eine gute Freundin in Israel. Sie ist die, ich bin da so ihr halber Vaterersatz, weil ihr Vater 2011 gestorben ist. Und sie sagte mir eines Tages, ich glaube, dass Jesus der Messias ist. Oh, ich sage, Michael, das heißt sie. Interessant. Ich komme sofort nach Israel zurück und dann sprechen wir über Jesus. Dann war ich mehrfach in Israel und habe mit ihr Neues Testament gelesen. Ich musste lesen und sie hat gefragt, in Hebräisch, Altes Testament, Jesaja 53 und. Und dann war ich im April 2022 nochmal, so keiner hat es gewusst, dass ich da in Israel war. Und dann habe ich sie vor die Alternative gestellt. Michael, jetzt sagt sie mal, glaubst du an Jesus, dass Jesus der Messias ist? Aber dann will ich dir Johannes 3, Vers 16 vorlesen. Das heißt, du musst von Neuem geboren werden und. Dann sagt sie mir, das will sie nicht. Sie will weiterhin zu Elohim sprechen. Mein Sohn Achim war ja auch schon mal in Israel, hat sie auch kennengelernt. Und er hat ihr auch gesagt, wir beten zu Jesus im Namen des Vaters. Du musst auch zu Jesus beten. Und zwar hat man gestern telefoniert und dann haben wir auch ein bisschen über politische Situation gesprochen. Und dann habe ich gesagt, wir beten zu Jesus im Namen des Vaters. Dann hat sie das Thema gewechselt. Nicht wahr? So ist das heute bei denen. Die hat das, bis die so weit sind, ob die es hier schafft, weiß ich nicht. Aber so ist die Situation in Israel. Das wollte ich nur so einen kleinen Beitrag bringen, damit es auch ein bisschen lebendig wird und man sieht, dass das alles nicht nur Theorie ist. Also, wenn es zum Herrn umgehen wird, dann wird die Decke weggenommen werden. Das war das Letzte. Es ist ein doppeltes Gericht über Israel. Blindheit und Verstockung. Blindheit und Verhüllung. Verstockung der Gedanken und des Herzens. Verhüllung durch die Decke, die noch auf ihnen liegt. Also Verhüllung durch die Decke und Verstockung der Herzen und der Gedanken. Aber die Verheißung der Änderung steht. Jetzt kommen einige Verse, was der Herr tun wird durch Jesus oder Jesus tun wird im Namen des Vaters, wie man will. Psalm 146, Vers 8. Jahweh öffnet die Augen der Blinden. Und zwar dann, wenn er regieren wird. Aha, da beginnt es, im Tausendjährigen beginnt es, wenn der König regiert, dann beginnt das so nach und nach, dass die Augen der Blinden aufgetan werden. Psalm 146, Vers 10. Jahweh wird regieren in Ewigkeit, als noch in die neue Erde hinüber. Dein Gott, Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja. Und es ist ja sein messianisches Amt, der blinden Augen aufzutun. Jesaja 42, Vers 7. Ich, Jahweh, ich habe dich, jetzt ist der Vater gemeint, ich habe dich gerufen in Gerechtigkeit, ergriff dich bei der Hand. Und ich werde dich behüten, dich setzen zum Bunde des Volkes, zum Lichte der Nationen. Jetzt kommt's. Um blinde Augen aufzutun. Das ist der Wille des Vaters. Er will, dass die blinden Augen aufgetan werden. Um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen. Und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Das ist der Auftrag, den der Vater dem Sohn gegeben hat. Heute noch nicht. Da ist die Gemeinde dran. Aber dann, wenn die Gemeinde weg ist, dann beginnen diese Prozesse zu laufen. Aber das muss ich auch noch sagen. Aber auch auf den Nationen liegt diese Decke, Jesaja 25, 7. Und er wird auf diesem Berge, das Berg Zion, den Schleier vernichten, eigentlich verschlingen, wie man ist, verschlingen, der alle Völker verschleiert und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Also das wird auch die Nationen treffen, alles zu seiner Zeit, alles in seiner Ordnung, wie es irgendwo bei Paulus geschrieben steht. Darf ich nochmal etwas zu sagen? Das betrifft auch alles unsere studierten Theologen, die meinen, sehend zu sein. In Wirklichkeit sind sie blind und welche Blinde leiden. Die wissenschaftliche Methode hat ihnen das Wort verschlossen, weil die Philosophie ihnen das Wort verschlossen hat, schlicht und ergreifend. Nicht nur das. Etwas, was man geradezu heutzutage erlebt, je mehr man sich der Welt andient und anpasst und meint, sie heilen zu können, die Kirchen meinen ja, sie könnten die Welt heilen, desto tiefer geht man hinein in die Verblendung, das ist die Realität. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Welt zu verbessern, sondern Sünder zu erretten und Glieder am Leibe Christi zu gewinnen. Allerdings dort, und da gibt es ja die Geschichten aus der Erweckungsbewegung, allerdings dort, wo die Welt den Gläubigen begegnete, dies ist diese durchaus besser geworden, nicht wahr? Denken wir mal an Siegerland, wie viel Kneipen es da, bei uns, wie viel Kneipen es da gab. Wie die Evangelisation kam, wie die Leute fromm wurden, sind auf einmal die Kneipen geschlossen worden. Nicht alle natürlich, aber doch eine ganze Reihe. Allerdings ist dort, wo die Welt den Gläubigen begegnete, diese durchaus besser, habe ich gesagt. Doch heute ist der Abfall deutlich sichtbar geworden. Es scheint sogar so zu sein, noch ein Beispiel, dass England in die vorwesleyanische Zeit zurückfällt. Und das war ein gottloses Volk. Das muss man dazu sagen. Und die sind auf dem Weg dazu. Aber Deutschland auch. Vor dem Pietismus. Und andere können wir manche andere Beispiele noch anführen. Aber nicht nur das. In 2. Korinther 4, Vers 3 lesen wir: Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es denen verdeckt, die verloren gehen. In welchen der Gott, der dieses Zeitlaufs, dieses Äons, den Sinn oder die Gedanken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahlt der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Da spielt noch ein anderer mit. Und das ist der altböse Feind. Der legt da eine Decke auf die, dass ihn nicht ausstrahlt der Lichtglanz. Und deshalb wollen wir treu in unserem Herrn bleiben. Ich kann das immer wieder nur als Antwort sagen. Wenn Gott uns durch Jesus einmal erfasst hat, wir Kinder Gottes geworden sind, dass wir doch alles daran setzen, dass dieser Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, nicht verdeckt wird. Doch auch hier gibt es Hoffnung. Mit dem Erscheinen Jesu wird die Decke weggetan von Israel, habe ich gelesen. Jesaja 25, 7. Und die Verblendung durch Satan hört auf. 2. Korinther 4, 4. Warum? Wenn Satan gebunden ist im tausendjährigen Reich und keine Macht mehr hat, dann hört auch dessen Herrschaft auf. Denn Jesus ist gekommen, um die Werke des Bösen zu zerstören. Es wird auch im tausendjährigen Reich noch Dämonen geben. Wir müssen das ganz klar sehen, es wird Heilungen geben und es wird auch noch Sünde geben. Aber Satan ist gebunden, der Chef sozusagen, der ist im Gefängnis. So, da fragten die Jünger, wir sind wieder am Anfang des Kapitels, Johannes 9, Vers 2 und 3, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Das war ja die Meinung. Bis zum heutigen Jahr gibt es diese Meinung, wenn einer krank ist oder gar noch von Geburt an blind geboren oder taub geboren, das haben die irgendjemand gesündigt, nicht wahr? Die haben den Satanraum gelassen. Es gibt ja viele solche Storys. Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern auf, dass die Werke Gottes an ihm geoffenbart würden. Das heißt doch, das ist ein Modell auf das, was kommen wird, was Israel erleben wird. Deshalb wurde diese Geschichte, wurde dieses Wunder getan. Aber das Gewaltige, um das zu wiederholen an dieser Aussage, ist, der Blindgeborene hat nicht gesündigt, auch nicht seine Eltern, sondern deshalb wurde er blind geboren, damit Jesus an ihm geoffenbart werden sollte. Da gibt seine Blindheit auf einmal Sinn. Warum war der blind von Geburt an? Ja, weil Jesus sein Werk an ihm offenbaren wollte. An ihm demonstriert Jesus, wie die Heilung der Blinden einmal aussehen wird. Auch die Verstockten werden das einmal erleben, jeder zu seiner Zeit. Ich denke zurück an Neudorf, die Hintergründe, das Hintergründige, Hintergrundarbeit, sozusagen. Gottes auch an uns, da gibt es auf einmal Sinn, warum ist das bei mir so und bei ihm so und bei dem anderen so, nicht wahr? Wenn uns Gott einmal das zeigen wird, euch, möchte man einiges wissen, ja, warum das und das geschehen ist, das wird schon erstaunlich sein. Gott gibt uns Rechenschaft. Wir dürfen fragen. Heute noch nicht, das ist richtig. Jetzt kommt noch etwas. Ganz, ganz spannend. Jetzt mache ich schon Werbung für meinen eigenen Vortrag. Nein, nein, so schlimm ist es nicht. Vers 16. Als er dies gesagt hatte, spuckte, also Schwäbisch oder Bayerisch, spützte er auf den Boden und bereitete einen Kot. Nein. Liebe Geschwister, streicht das Wort Kot aus eurer Bibel raus. Das steht dort nicht. Er bereitete einen Ton, eine Tonmasse, einen Tonbrei aus dem Speichel und strich die Tonmasse wie Salbe auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich in dem Teich Siloam oder Shiloah, was verdolmetscht wird gesandt. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Hier ist jedes dieser Worte im Grundtext wichtig. Jesus spielt nicht auf die Erde, hat nicht auf der Erde gespielt, sondern auf den Boden. Das ist was ganz anderes. Er bereitete auch keinen Kot, sondern einen Ton, also eine Masse aus Ton. Es ist dasselbe Wort Ton wie in Römer 9, Vers 21, wo vom Ton des Töpfers gesprochen wird. Das ist was ganz anderes. Ich werde das erklären natürlich. Was bedeutet das? Wieder einmal bin ich ein Stück weit fündig geworden bei Dr. Gerhard Mayer, den ich sehr schätze, als Bibelausleger in der Neuhausen Stuttgart Hensler, dritte Auflage von Edition C. Er schreibt, dass das Phänomen der Speichelheilung schon bei den Griechen als heilkräftig gilt, oder Speichel galt als heilkräftig, doch dass die Heilkraft Jesu, zum Beispiel der Heilkraft des griechischen Heilgottes Asklepios, völlig überlegen war. Das war damals auch zum Ausdruck gekommen. Aber auch die Rabbinen kannten das. Wir müssen das nicht vertiefen. Jesus tat mit seiner Heilung jedenfalls etwas nicht ganz Ungewöhnliches. Nur eines war klar. Die Heilung durch Jesus war ein Heilungsakt Gottes und kein Hokuspokus. Das Tun Jesu war vollkommen und stellte die Sehkraft des zu Heilenden wieder völlig dar. Das war das Außergewöhnliche. Die Heilung des Blindgeborenen ist auch eine Demonstration Jesu gegen all die heidnischen und jüdischen Quacksalber. Das muss man dazu sagen. Doch was geschah hier? Das wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Der Speichel Jesu hatte zweifellos Heilkraft, wie auch wir unseren Speichel zur Wundheilung, zur Wundleckung und zur Desinfektion benutzen, ganz intuitiv. Da reiße ich mir was auf, da mache ich so. Den Mund und versuche das zu reinigen, auf meine Art natürlich. Also wir benutzen den Speichel intuitiv. Jesus musste diese Masse, diesen Ton auf dem Boden anrühren. Warum? Denn nur dort hatte es Staub. Das ist ja logisch, die Tonmasse muss man aber Staub herstellen. Nicht aus Erde. Ich muss es nochmal betonen, nicht aus Erde. Durch den man so etwas herstellen konnte. Das Wort Staub kommt in unserer Geschichte nicht direkt vor. Aber Staub, der vom Boden genommen wird, kennen wir aus der Ordnung des Fluchwassers in 4. Mose 5, wo der Priester Staub vom Fußboden des Heiligtums nehmen musste und dann auch so etwas anhören musste. Jesus nahm keine Erde, noch einmal. Er nahm Ton. Dieser Ton stellt seine Sündlosigkeit dar. Siehe die 6 Krüge in der Hochzeit zu Kana. Die waren nicht aus Erde, die waren aus Ton bzw. aus Stein. Das ist Ton, Stein, das gehört zusammen, Kalk, das ist Kalk gewesen. Also dieser Ton stellt seine Sündlosigkeit dar. ähnlich wie bei den steinernen Krügen Johannes 2, die wohl auch aus Kalkstein waren, dessen Ausgangsmaterial der Ton war. Der israelische Boden besteht zu einem hohen Prozentsatz aus Kalk, das muss man auch dazu sagen. Ich kann mich nur mit Mühe der Auslegung anschließen, dass die Heilkraft des Speichels Jesu und seine Sündlosigkeit dieses Wunder herbeiführten. Die Schrift kennt eine Heilung durch Speichel nicht. Deshalb geht es hier meines Erachtens um etwas anderes. Speichel ist der Ausdruck schlimmster Erniedrigung. Schon in Jesaja 50, Vers 6 lesen wir: Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wange den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Als dann Jesus verurteilt wurde, spuckten sie ihm ins Angesicht. Ich brauche keine Bibelstelle nennen, das haben wir alle schon mal gelesen. Und am Schluss verhöhnten sie ihn und spuckten sie ihn an. Und was lesen wir von seinem Leib? In den Staub des Todes legst du mich, Psalm 22. Dazu gehören die dramatischen Verse in Jesaja 53, besonders Vers 10. Doch Jahweh gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Oder schon vorher Vers 4. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Genau das war der Jesus, der durch das Todesleiden gegangen ist. Da stellt diesen Ton dar. Und der danach die Leiden und Schmerzen der anderen heilen kann und wird. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und durch seine Erniedrigung, der sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam war bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das hat Jesus mit dem Bestreichen der Augen des Blindgeborenen demonstriert, voraus dargestellt. Tonmasse, das ist die Vorausdarstellung seines sündlosen Leibes und seiner tiefen Erniedrigung. Erst wenn man an das Opfer Jesu glaubt, das Opfer für unsere Sünden und die nachfolgende Vergebung, können wir geheilt werden. Jeder Glaube an Jesus ist nur wirksam, wenn er den Glauben an seinen Opfertod mit einschließt. Jesus war im Tode und das demonstriert diese Tonmasse, das Leiden des Speichels auf der einen Seite, die Erniedrigung und dann dieser Ton, das zusammen ergibt den erniedrigten Christus, der für uns in den Tod gegangen ist. Und dann schickt Jesus ihn zum Teich Siloam. Viele übersetzen hier mit Siloa, es hängt mit dem Alten Testament ein bisschen zusammen, aber das Wort Siloa kommt überhaupt nicht in der Bibel vor, nur so nebenbei. Im Neuen Testament kommt Siloam nur dreimal vor. Einmal in Lukas 13, Vers 4, wo vom Turm Siloam gesprochen wird, und zweimal in unserer Geschichte in Johannes 9. Und im Alten Testament kommt dieser Teich und dieses Wasser Siloam nur in Jesaja 8, Vers 6 vor, als Wasser des Schiloach, Wasser des Teiches Schiloach. Und im Nehemia 3, 15 beim Wiederaufbau der Mauer, wo vom Teich Schelach gesprochen wird. Das nur so zur Ergänzung. Aber das Jesaja 8, Vers 6 wird uns nachher noch beschäftigen. Warum zum Teich Siloam? Zunächst muss festgehalten werden, dass dort jedes Jahr zur Zeit des Laubhüttenfestes ein Priester jeden Morgen in einem goldenen Gefäß Wasser schöpfen musste und es zum Tempel bringen musste und das an 7 Tagen. Dieses Ritual hat keinen biblischen Hintergrund. Es wurde gleichzeitig mit dem Trankopf auf dem Altar ausgegossen. Dort auf diesem Weg zum Tempel geschah wohl auch die Heilung des Blindgeborenen von Siloam. Er muss in der Nähe von Siloam gewesen sein, sonst hätte er nicht hingehen können. Und auf dem Weg zum Tempel. Und dort hat es genug Staub, Kalksteinstaub, dass Jesus eine solche Tonmasse, Tonbrei meinetwegen auch, oder nur Ton, steht nur Ton, anrühren konnte. Was bedeutet das? Der Teich Siloam. Wir haben ja gelesen, Übersetzung, das heißt Gesandt, oder der Gesandte. Text Johannes 9, Vers 3 bis 5. Und Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern auf dass die Werke Gottes an ihm geoffenbart würden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Gott hat ihn gesandt. Ganz wichtig, er ist nicht von alleine gekommen. Gott hat ihn gesandt, gibt noch andere Bibelstellen dafür, habe ich ihn nicht aufgeschrieben. Solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Er wurde vom Vater gesandt. Er ist Apostel, das ist das Wort für Senden oder Gesandter. Und hier ist das hebräische Siloam, Gesandt. Er ist der Apostel unseres Bekenntnisses auch, der Gesandte für unser Bekenntnis, Hebräer 3, Vers 1. Das bedeutet doch, geh hin zu dem Wasser, sagt für den Geheilten, geht hin zu dem Wasser des von Gott Gesandten. Der von Gott gesandt worden ist, zum Wasser des Lebens. Da komme ich auch noch drauf zu sprechen. Dort hat Jesus auch, ab Johannes 7, 37, wir sind 9, aber dort 7, 37, am letzten Tag des Festes der Labhütten ausgerufen. Text. Am letzten, dem großen Tage des Festes aber stand Jesus und rief und sprach, wen dürstet, der komme und trinke. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geiste, welche die an ihn Glaubenden empfangen sollte. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Der Blindgeborene musste sich waschen. Das Bild der Erniedrigung Jesu kann nicht bleiben. Mit dem Waschen wurde er sehend. Ein Akt der Verherrlichung Jesu. Auch das Abendmahl kann nicht bleiben. Denn es dient der Verkündigung des Todes Jesu, bis er kommt. Danach geht es um seine Herrlichkeit. Es wird aufhören. Hier wird noch etwas anderes demonstriert. Ich lese jetzt, wie angekündigt, in Jesaja 8, Vers 6 und im folgenden Vers etwas vor. Wir lesen Folgendes. Darum, dass dieses Volk die Wasser von Schiloach oder Siloam im Neuen Testament verachtet, die still fließen und Freude hat an Rezin und dem Sohne Remalias, das ist der syrische oder Damaskus und irgendwo dort waren die. Darum siehe, lässt der Herr über sie heraufkommen, die Wasser des Stromes, die Mächtigen und Großen, den König von Assyrien und alle seine Herrlichkeit. Juda hat dieses Wasser des Teiches Siloam verachtet, weil es so langsam fließt oder floss. Das steht hier. Warum, weshalb? Ich weiß das nicht so genau, aber hier steht's. Aber da gibt's eine Antwort. Juda hat dieses Wasser verachtet, obwohl es von der einzigen Quelle in Jerusalem gespeist wurde. Für die damalige religiöse Welt war das alles nur eine weltliche Einrichtung, ohne besondere Bedeutung für die geistlichen Führer. Ohne innere Beziehung, so war es zur Zeit des Alten Testamentes zu den Propheten und später zu Jesus. Das greift das Neue Testament auf und bestätigt das auch für die Zeit Jesu. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. Ihr Herz aber ist weit entfernt von mir. Das hängt auch mit Blindheit und Verstockung zusammen. Jesus demonstriert mit dieser Geschichte, dass der Teich Siloam, geschickt noch einmal, er der Geschickte, sehr wohl eine geistliche Bedeutung hat und heilt gerade dort oder in der Nähe dieses Teiches Siloam den Blindgeborenen. Jetzt füge ich hinzu, Modell des Lebenswassers. Der Teich Siloam wird gespeist von der Quelle Gihon. Gihon heißt auf Deutsch die Hervorbruch oder der Sprudelnde. Dort hätte man sich an die Quelle des Lebens erinnern können, denn gerade die Gihon-Quelle ist die einzige Quelle in Jerusalem und lebenswichtig für die Stadt. Und dort hat Jesus die Worte gesprochen, auf dem Wege vom Teich Siloam und der Gihonquelle nach oben zum Tempel. Das war alles in sichtbarer Nähe. Sichtbarer Nähe. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift sagt, oder gesagt hat, aus dessen Leibe werden Strömen lebendigen Wassers fließen. Jetzt hatten sie ein Anschauungsmodell. Da unten den Teich Siloam und die sprudelnde Gihonquelle. Und dann er, der den Blinden geheilt hat und der jetzt von sich den Anspruch erhebt, wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Die Gihonquelle ist durchaus ein Modell dafür, was besonders auch aus der Übersetzung des Wortes Gihon hervorgeht. Damit verachteten die Juden, schon im Alten Testament, zur Zeit des Jesaja, den geistlichen Gedanken, der dahinter steht. Sie wollten das gar nicht wissen. Das war für sie eine weltliche Geschichte. Ich fasse jetzt so langsam zusammen. Jesus hat den Blindgeborenen mit einer Symbolhandlung sehend gemacht. So werden auch einmal alle Blinden durch das Werk Gottes, das durch Jesus Christus geschehen ist, sehend gemacht. Durch seinen sündlosen Leib, den Ton, den er zum Opfer gab, und durch seine Erniedrigung, dargestellt im Speichel, so ist es jetzt möglich geworden, sehend zu werden, vorausgesetzt, dass man glaubt. Das ist richtig. In Offenbarung 3, Vers 18c lesen wir, dass die Laodizeer Augensalbe kaufen sollten, um die Augen zu salben, damit Laodizea sehen wird. Vertiefen wir das nicht? Die Augensalbe Jesu, das ist, um es zu wiederholen, der Glaube an den sündlos geopferten Jesus, dass die Augensalbe, die wirklich sehend macht, das ist seine Augensalbe. Alle, die einmal sehend gemacht werden, werden das erleben, was der Blindgeborene bekannt hat. Der Mensch antwortet, der Mensch antwortete und sprach zu ihnen: Hierbei ist es wunderbar, dass ihr nicht wisst, woher er kommt, und doch hat er meine Augen aufgetan. Das wollten die gar nicht wissen, natürlich. Wir wissen aber, sagt der Blinde, ehemals Blinde, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Ewigkeit her ist nicht erhört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen aufgetan habe. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Der hat's kapiert. Immer die einzelnen, die Modelle, die Jesus herausgerufen hat, um das zu zeigen, was er einmal tun wird. Und dann die Reaktion der sogenannten Sehenden, da haben wir am Anfang schon drüber gesprochen. Der Blinde muss in Sünden geboren worden sein, so war die Auffassung der Rabbinen. Und von einem solchen lässt man sich keinesfalls belehren. Haben Sie auch recht, nicht wahr? Und dann schließen Sie ihn aus der Gemeinschaft aus der Gemeinschaft, auf der Basis der Lehre des Moses, heißt aus der Synagoge. Doch dann kommt Jesus und gibt ihm Zeugnis von sich. Jetzt predigt er ihn zu ihm. Glaubst du an den Sohn Gottes? Und daraufhin antwortet der ehemals Blinde: Und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Dann spricht Jesus zu ihm: Du hast ihn gesehen. Und der mit dir redet, der ist es. Daraufhin kommt die endgültige Reaktion des ehemals Blinden. Und so wird einmal Israel reagieren, indem er sprach: Ich glaube, Herr. Und er huldigte ihm, Johannes 9, 38. Das ist das Ziel der Heilung des Blindgeborenen, dass Israel ihm, dem Sohn Gottes, huldigt. Das ist das große Ziel. Auch die Pharisäer und die Juden insgesamt werden das erleben. Gerade das ist der Sinn und das Ziel auch der Gerichte Gottes, dass sie glauben und dass sie ihm huldigen. In unserem Kapitel Johannes 9, 39, auch schon wieder ziemlich am Ende des Kapitels, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, auf dass die Nichtsehenden sehen, die Nichtsehenden sollen sehen, der Blindgeborene, und die Sehenden, die Pharisäer, blind werden. Und dann steht im Psalm 94, Vers 15, denn zur Gerechtigkeit wird zurückkehren das Gericht, und alle von Herzen Aufrichtigen werden ihr der Gerechtigkeit folgen. Das heißt, das Gericht wird einmal gewendet werden und zur Gerechtigkeit zurückkehren. Und das ist das Ziel und der Sinn des Kommens Jesu in Gnade und Barmherzigkeit, damit das blinde Volk, jetzt kommt nochmal die Stelle Jesaja 43, Vers 8 in ihrem Gesamtzusammenhang, damit das blinde Volk ohne Erkenntnis ihn erkennt und von ihm geheilt wird. Jesaja 43, Vers 8. Führe heraus, sagt Gott zu seinem Sohn, führe heraus das blinde Volk, das doch Augen hat. Es hat Augen, jetzt führe es heraus und mach sehen. Und die Tauben, die doch Ohren haben. Und jetzt musst du ihnen begegnen. So lautet der Befehl des Vaters an Jesus. Führe heraus das blinde Volk, das doch Augen hat, nämlich dass es aus der Finsternis herausgeführt wird und sehend gemacht wird. Mit den Lahmen, Blinden und Grübeln fängt es an. Nicht wahr, die Geschichte Lukas 14, der Einladung zur Hochzeit, sagen sie alle, Entschuldigung, ich habe was anderes zu tun. Und dann hat Gott die Lahmen und Blinden und die von Hecken und Zäunen eingeladen. Mit diesen fängt es an. Auch mit dem Blindgeborenen, der da saß und bettelte. Und die Einladung verschmäht hatten, die müssen ins Gericht gehen. Am Teich Bethesda, dem Teich der Gnade, Bethesda heißt Haus der Gnade, waren eine Menge kranker, blinder, lahmer, dürrer. Und dort demonstriert er seine Gnade und Barmherzigkeit an einem einzigen, der 38 Jahre krank war. Dem Blindgeborenen sagt er nicht, sündige hinfort nicht mehr, wie das oft geschah, sondern hier geht es um das finale Tun Jesu. Es geht letzten Endes darum, um die Huldigung Jesu nach dem Willen des Vaters. Und so wird es einmal Israel tun, so werden es die Nationen tun, so wird es einmal die ganze Schöpfung tun. Und wir sind durch die Gnade unseres Gottes schon in die Position gebracht worden, dass wir ihm glauben dürfen, unsere Augen aufgetan worden sind, nach unseren Ohren, in denen wir sitzen und hören, und dass wir ihm schon huldigen dürfen. Sagen. Einer ist der Jesus Christus. Und damit schließe ich. Der Herr segne uns. Ich bete. Herr Jesus, jetzt wollen wir dir einfach danken, dass du in die Welt gekommen bist, nicht nur Sünder zu retten, natürlich das zuerst, aber dass du gekommen bist, um zu heilen alle, die verschmachtet sind in geistlichen Gefängnissen, auch in anderen Gefängnissen, in den Tiefen, einmal in den Gerichten, alle, die blind sind und nicht sehen und taub sind und nicht hören. Du bist in die Welt gekommen, um das alles zu regulieren, das alles zu ändern. Und auch die, die heute meinen, sie müssten dich mit Füßen treten, dich verachten und dich auch wenn ich nicht direkt körperlich, so doch meinen, dich anspeien zu müssen, dein Wort zu verachten, du wirst ihnen alle die Augen aufmachen. Und sie werden alle beschämt werden müssen. Und dann kommen die Zeiten der Zurechtbringung. Ja, Jesus, und lass uns auch wirklich als Menschen in dieser Welt sein, die danach streben, dich zu sehen, dich in deinem Wort zu erkennen, dich tiefer zu erfassen. Und einmal wird jedes Knie sich vor dir beugen und bekennen. Das ist die Huldigung. Du bist Christus, der Herr. Das hört nicht auf. Gott, dem Vater, zur Herrlichkeit. Und das ist das Große. So lass auch uns, dir zur Ehre und dem Vater zur Herrlichkeit, unseren Lebenswandel führen als Gläubige und als Glieder an deinem Leibe. Öffne uns noch mehr die Augen. Öffne uns noch mehr die Ohren, dass wir noch tiefer hineinschauen dürfen und können in dein Wort. Und segne uns miteinander, segne den Abend, segne auch morgen den Sonntag. Segne alle, die uns anbefohlen sind. Und lass dein Wort laufen und reichlich unter uns wohnen. Gepriesen sei dein heiliger Name, Vater, im Namen Jesu. Amen.